Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Es geht um eine sehr bekannte Geschichte, ein eindrückliches Bild, das seit Jahrhunderten Menschen zutiefst berührt. Tausendmal gemalt, unter anderem von Rembrandt, als Musical in Szene gesetzt, mehrfach verfilmt, immer wieder. Und wir haben es gesehen, zuletzt in dem bekannten Animationsfilm Findet Nemo. Ein Sohn haut ab von zu Hause. Ein Clownfisch in diesem Fall. Er landet im Aquarium eines Zahnarztes. Sein Vater macht sich auf die Suche, durchlebt etliche Abenteuer und findet seinen Sohn. Am Schluss gibt es eine rührende Umarmungsszene und ein Happy End. Und das ist gleichzeitig auch das Problem bei dieser Geschichte. Wir kennen den Verlauf und den Ausgang. Und das macht es uns oft schwer, uns darauf einzulassen. Näher hinzuschauen. Kinder sagen solchen Momenten, kenne ich schon. Und geben damit zu verstehen, interessiert mich nicht. Hast du auch was anderes mitgebracht? Geht es euch auch so? Prüft das mal. Ich möchte uns einen eventuell anderen Zugang zu der Geschichte öffnen, indem ich zwei Einzelbilder, zwei Momentaufnahmen aus der Geschichte heraushole und diese beiden Szenen näher betrachte. Wir kommen ja von der Aktion des Foto-Events her und da passt das vielleicht ganz gut. Wir hängen zwei Einzelbilder auf, beziehungsweise ich zeige sie an der Wand. Und diese beiden Einzelbilder sollen uns helfen, die entscheidenden Stellen in dieser Geschichte deutlicher zu sehen, genau hinzugucken. Noch eine Vorbemerkung vorher. Unsere Geschichte ist ja nicht wirklich passiert. Jesus erzählt sie mit zwei weiteren ähnlichen Geschichten, an einer Stelle, als er seinen vermeintlich frommen Zuhörern das Wesen und die Art Gottes erklären möchte und warum er, Jesus, sich mit Zöllnern, mit Sündern und mit anderem menschlichen Abschaum abgibt. Leute am Rand, die nichts zählten, die nichts galten, mit denen hat er sich abgegeben und darüber haben sich die Frommen beschwert. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Um das Wesen Gottes zu beschreiben, wählt er das Bild einer Familie. Ein Vater mit zwei Söhnen. Irgendwo wird es sicher auch Frauen gegeben haben, diese Familie. Aber die kommen hier in der Geschichte nicht vor. Tut mir leid, ihr Frauen. Aber wenn ihr gestern bei der Veranstaltung von Da Capo hier im Haus oder bei Colorbird gestern Abend dabei gewesen seid, seid ihr bestimmt schon sehr spezifisch angesprochen worden. Und wenn nicht, hoffe ich, dass ihr euch dennoch in diesem Familienbild wiederfinden könnt. Hier geht es einfach mal um Männer. Aber wenn Jesus das Bild einer Familie wählt, um das Wesen Gottes zu beschreiben, dann macht er eins deutlich, bei Gott und den Menschen geht es nicht um erster Linie um Regeln, Äußerlichkeiten, um Leistung oder um eine Hierarchie, ich Vater, du Sohn, sondern es geht zuerst um eine Beziehung, einander kennen, miteinander reden, sich vertrauen in guten wie in bösen Zeiten. Das Kennzeichen einer funktionierenden Familie sind die guten Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder untereinander. Der Umgangston, die Herzlichkeit, das Füreinander-Dasein, das gemeinsame Lachen und Weinen. Das macht Familie aus und nicht der Besitz, nicht das Bild nach außen, nicht das aufgeräumte Zimmer oder die korrekten Umgangsformen. Die Beziehungen sind entscheidend. Und wenn wir vom christlichen Glauben, vom Glauben an Gott sprechen, meinen wir nicht etwas Statisches, Abstraktes, irgendeine Übereinkunft, sondern eine lebendige, vertrauensvolle Beziehung zwischen Gott und seinen geliebten Menschen, zwischen Gott und dir. Darum geht es Gott und Jesus. In diesem Bild steckt natürlich auch die Erfahrung, dass es nicht nur in der Familie, sondern auch im Glauben dementsprechend verschiedene Phasen gibt. Beziehung ist dynamisch, veränderlich. Es gibt Phasen einer starken Nähe, eines starken Zusammenhalts, sodass man Gott und seine Liebe fast spüren kann. Aber es gibt auch Phasen der Distanz und der Entfremdung, wie in einer Familie auch. In Beziehungen ist es normal, dass es Aufs und Abs gibt, Streit und Versöhnung. Und im Glauben erleben wir das auch. Es gibt Zeiten, in denen sind wir erfüllt mit Gottes Gegenwart. Wir singen Lieder zur Ehre Gottes im Gottesdienst, in der Küche und in der Sauna. Umso mehr wundern wir uns dann, dass es sein kann, wenig später schon den Eindruck zu haben, dass Gott ganz weit weg ist, dass er gar nicht mehr redet, dass er vielleicht gar nicht mehr da ist und schweigt. Und wir sind aufgefordert, diese Beziehung wieder neu zu gestalten, in Kontakt zu kommen, wieder miteinander zu reden, neu zu vertrauen und zu buchstabieren, was es heißt, wir gehören zusammen. Jesus, der seinen Vater im Himmel kennt, möchte seinen Zuhörern vor Augen malen, wie sein Vater ist. Und er tut es mit dieser Geschichte. Ein Vater hatte zwei Söhne. Ich habe euch zwei Bilder, zwei Momentaufnahmen angekündigt und ich möchte euch das erste der beiden Bilder zeigen und es eine Weile mit euch betrachten. Jetzt ist es sehr hell hier, aber ich denke, man kann es erkennen. Das ist jetzt schon mittendrin in der Geschichte. Wir sehen den Sohn, der von zu Hause weggelaufen ist und jetzt am Boden sitzt. Er sitzt am Boden und ist am Boden zerstört. Im Text heißt es, dass es ihm so dreckig geht, dass er am liebsten das gegessen hätte, was die Schweine zu fressen bekommen, aber keiner gab es ihm. Schlimmer geht's nimmer. Der Weg, der zuerst ins Leben und ins Glück führte, wurde immer schmaler, bis er jetzt hier in dieser Sackgasse endete. Alles, was er je hatte, hat er nach und nach verloren. Zuerst hat er sein Vaterhaus verloren. Sein Vater, seine Familie, seine Wohnung, seine Stellung als Sohn, sein soziales Umfeld, alles, was dazugehörte. Er hat es vielleicht nicht als Verlust empfunden, weil er es nicht geschätzt hat und weil er dafür seine Freiheit und Unabhängigkeit gefunden hat. Jetzt, in diesem Moment, merkt er, was er da eigentlich alles verloren hat. Dann hat er sein Vermögen verloren, wo er dachte, das hält ewig. Er hat es verloren, weil er nur verschwendet hat und nichts dafür bekommen hat. Nichts hinzubekommen hat. Dann hat er sicherlich irgendwann seine Freunde verloren und war allein, so wie jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass er in dieser Zeit auf diesem Weg auch irgendwann seinen Stolz, seine Perspektive und vielleicht auch seinen Glauben an sich selbst verloren hat. Nach und nach hat er alles verloren, was er hatte. Wir kennen die Geschichte, oder? Vielleicht sogar selber schon erzählt und sich gewundert, was da alles passiert. Aber kennen wir auch so einen Tiefpunkt? Kennen wir so einen Punkt, so eine Station in unserem Leben? Ich habe noch ein anderes Bild mitgebracht, dieses hier, um das noch mal ein bisschen unterschiedlicher zu machen. Es geht ja nicht nur Männer so, es geht auch Frauen so. Und es ist nicht nur damals so, es kann auch heute so sein. Kennst du so einen Moment, wo du am Boden zerstört in einer Ecke gesessen hast, vielleicht sehr verzweifelt Bilanz gezogen hast und ernüchtert festgestellt hast, ich habe alles verloren. Menschen oder Dinge, die mir mal etwas bedeutet haben, sind es jetzt nicht mehr. Das, wovon ich mal überzeugt war, ist mir nicht mehr wichtig. Das, wozu ich mal laut Ja gesagt habe, spielt keine große Rolle mehr. Es ist mir alles wie Sand zwischen den Fingern zerronnen. Und das kann dir mit 18 Jahren genauso gehen wie mit 80. Das ist keine Frage des Alters. Und es ist auch nicht so, dass es nur Menschen so geht, die ohne Gott leben. Auch im Leben mit Gott kannst du an solche Tiefpunkte kommen. Es kann sein, dass du ganz nüchtern feststellst, dass du irgendwo auf dem Weg deinen Glauben verloren hast. Das, was mal mit einer unbändigen Freude und Liebe begann, wurde irgendwann normal. Das, was dir mal in deiner Beziehung zu Gott wichtig war, ist verblasst, verwelkt. Das, was mal in deinem Herzen zu leben und zu blühen begann, drückt sich jetzt nur noch in Gewohnheiten aus, die dir zunehmend weniger bedeuten. Und von der Liebe, die Gott dir für ihn, für deine Mitmenschen oder Mitchristen oder auch für die Gemeinde gegeben hat, spürst du nicht mehr viel. Der Glaube hat keine Substanz mehr. Er zerrinnt wie Sand zwischen den Fingern. Gott ist gefühlt weit, weit weg. Du weißt vielleicht, dass es nur eine Richtung gibt, die du einschlagen kannst, eine Adresse, an die du dich wenden kannst, eine Person, die du aufsuchen kannst. Da ist dein Vater im Himmel. Du erinnerst dich an ihn, weil du ihn kennst, weil du seine Liebe und Güte kennengelernt hast. Aber es ist alles sehr theoretisch geworden und so weit weg von deinem Herzen. Ein Tiefpunkt. Keiner von uns liebt solche Tiefpunkte, oder? Die sind nicht angenehm. Momentaufnahmen, wo es nichts mehr zu beschönigen gibt und wo du einfach nur zugeben musst, so sieht es aus. Ich habe vieles, wenn nicht sogar alles verloren, was ich mal hatte. Ich bin arm, obwohl es mir äußerlich vielleicht an nichts fehlt. Ich bin allein, ich bin Gott fern. Es ist total schwer, solche Einsichten zuzulassen, solange es noch irgendwie auch noch weitergeht. Aber noch schwerer fällt es sich, ihnen zu stellen und konkrete Schritte aus dieser Sackgasse herauszugehen. Aber solche Tiefpunkte, solche Momentaufnahmen sind ganz, ganz wichtig. Sie zeigen, was wirklich zählt. Sie helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Und wir brauchen solche Punkte, solche Prozesse der Klarheit, damit es nicht ewig so weiterläuft und bergab weitergeht. Und hier hilft uns die Fortsetzung der Geschichte, die wir ja kennen, dessen Ende wir kennen. Und es ist total gut, dieses Ende zu kennen, denn sonst hätten wir keine Hoffnung. Ich möchte mit euch das zweite Bild anschauen, die zweite Momentaufnahme in der Geschichte. Eins der eindrücklichsten Bilder, das von vielen Künstlern, zum Beispiel von Rembrandt, das ist oben in der Mitte, das Bild dargestellt wurde. Es ist die Szene, wo der weggelaufene, verlorene Sohn in den Armen seines Vaters liegt. Was für ein Kontrast. Kennt ihr so einen Moment? Ich hatte ihn so ähnlich erst gestern Abend. Wenn man sich in den Armen liegt, dann braucht man nichts zu sagen. Man spürt einfach und man weiß, der andere versteht, nimmt an, liebt, ist für mich. Und alles, was vorher war, kann abfallen und anders werden. Was für ein Ausdruck des Vertrauens, der innigen Liebe. Der verlorene Sohn kommt nach langer, langer Zeit nach Hause. Eigentlich hat er sich diese Szene anders vorgestellt. Er hatte nämlich einen Plan. Und dieser Plan steht in unserem Text in Vers 18 und sah ungefähr so aus. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner, zu einem deiner Arbeiter. Also eigentlich, wenn man so will, hat er sich die Szene so vorgestellt. So wollte er nach Hause kommen. Er wollte sich seinem Vater zu Füßen werfen. Er wusste, dass er alles verbockt, verdorben und verloren hatte. Und dass er kein Recht auf irgendetwas hatte. Er war nicht mehr in der Position, irgendwas zu beschönigen, irgendwas zu verlangen oder zu fordern. Und er hat auch damit nicht gerechnet, dass er irgendetwas bekommt, erst recht nicht sowas wie Liebe, Vergebung oder die Chance zu einem Neubeginn. So hat er sich das vorgestellt. Und was dann passiert, wir kommen nochmal zurück zu dem ersten Bild, damit hat er nicht gerechnet. So sieht die Reaktion des Vaters aus. Als er seinen Sohn sieht, und du hast es sehr toll vorgelesen und vielleicht habt ihr es noch im Ohr, als er ihn von Weitem schon sieht, rennt er los, lässt alles stehen und liegen, läuft seinem Sohn entgegen, umarmt ihn und küsst ihn. Der Sohn weiß nicht, wie ihm geschieht. Sein Plan geht nicht auf. Er kommt nicht mal dazu, sein Sprüchlein aufzusagen. Er wird überschüttet mit der Liebe des Vaters. Und ich wünschte, diese Szene wäre nicht nur ein Bild, was da so an der Wand hängt, sondern für jeden von uns spürbar. Das wünschte ich mir. Versucht ihr mal vorzustellen, wie Gott dir gegenübersteht und dir seine Arme entgegenhält. Gelaufen ist er schon, er steht schon vor dir. Wie er damit ausdrückt, dass er sich wünscht, dir ganz nah zu sein, dir zu zeigen, wie sehr er dich erwartet, wie er sich danach sehnt, dich zu umarmen, dir zu sagen, komm nach Hause, komm rein, ich warte schon so lange auf dich. Kannst du Gottes Arme sehen? Wie sieht das aus? Sind es so Arme, die so eine schmale Öffnung lassen, dass du genau da reinpasst und dich gar nicht verlaufen kannst? Oder sind es Arme, die ganz weit offen sind, damit du da auch reinpasst? Stell dir die Arme vor, die Gott dir entgegenstreckt. Sind es starke Arme, die dich vielleicht im Stolpern stützen, halten? Sind es zärtliche Arme, die dich behutsam im Empfang nehmen? Es sind auf jeden Fall Arme, die dich sehnsüchtig erwarten, vielleicht schon sehr lange. Lass dich umarmen, lass die Nähe Gottes zu. Er möchte dich wieder spüren als Sohn, als Tochter, als sein Kind. Und er möchte, dass du ihn wieder spürst. Auch wenn du es verbockt hast, wenn zwischen dir und ihm eine große Distanz ist, so ist seine Gnade größer als deine Sünde. Und in dieser Szene, in diesem Bild, beschreibt Jesus das Wesen seines Vaters. Und das ist so anders als das, was die meisten Menschen sich von Gott vorstellen. Er beschreibt hier die Liebe zu seinen Geschöpfen und den Wunsch nach einer ganz intensiven Beziehung. Intensiver geht es nicht mehr. Wenn es dir schwerfällt, das zu glauben und anzunehmen, dann kann es sein, dass du dich noch zwischen diesen beiden Bildern befindest. Irgendwo zwischen Schweinetrog und Umarmung. Zwischen diesen beiden Bildern liegt ein langer Weg. In unserer Geschichte ist dieser Abschnitt nur ausgedrückt mit 2, 3 Sätzen. Aber in diesen wenigen Sätzen ist beschrieben, wie Menschen zurückkommen können zu ihrem himmlischen Vater. Es geht um den Rückweg, den wir uns als letztes noch angucken. Als der verlorene Sohn am Schweinetrog sitzt, geht er in sich. Luther hat früher übersetzt, er schlug in sich. Er schlug in sich. Ein Ruck. Er schlug nicht um sich und er macht nicht seinen Vater oder seine falschen Freunde oder den Schweinebauern für sein Elend verantwortlich, sondern sich selber. Dieser Schlag in sich ist der Beginn seines neuen Lebens. Er kommt zur Besinnung. Er wacht auf. Manche nennen das Erweckung, ein Aufwachen, eine Erweckung des Herzens. Dadurch ändert sich noch nichts konkret, aber innerlich fängt der Prozess eines neuen Weges an. Du ahnst an solchen Stellen bereits, dass es anders werden könnte. Du schöpfst Hoffnung und vielleicht stehst du genau an dieser Stelle. Da gibt es etwas. Es kann anders werden. Und vielleicht von dieser Geschichte her merkst du auch, welche Richtung das haben kann. Dann folgt ein weiterer Schritt, den wir mit dem alten Begriff Buße bezeichnen können. Er zieht Bilanz und er stellt fest, das, was ich gegangen bin, das war ein falscher Weg. Er bezeichnet sein Verhalten als Sünde. Er verharmlost nichts und nennt die Dinge beim Namen und es tut ihm leid. Solche Momente tun richtig weh. Und wenn du dich fragst, ob deine Überzeugung, dein Verhalten richtig waren, und wenn du feststellst, nein, das war es nicht, vor der Familie und auch vor anderen Menschen nicht und auch vor Gott nicht, dann bist du vielleicht an so einem Moment. Rückgängig machen kannst du nichts, keine einzige Sekunde, aber du kannst umkehren und eine andere Richtung einschlagen. Ich kann mir vorstellen, dass der verlorene Sohn in diesem Moment sowas wie Heimweh empfunden hat. Ein Sehnen nach Zuhause, nach Heimat. Und wir müssen einfach wissen, dass Gott in seiner Beziehung zu seinen Kindern nicht mit Druck arbeitet. Gott macht keinen Druck. Er zwingt nicht, keinen. Beziehungen kann man nicht erzwingen. Und deshalb lässt er den Sohn am Anfang auch gehen. Gott führt uns eher durch Sehnsucht. Heimweh. Es gibt ein Zuhause, wo ich hingehöre. Vielleicht stehst du genau an dieser Stelle. Welche Richtung das ist, wird dem Sohn klar, als er sich genau an dieses Zuhause erinnert. Dort gehört er hin. Dort gibt es nicht nur zu essen, das war so das Nächstliegende, was ihm eingefallen ist, sondern das auch sein Vater. Und als er das so empfindet und vor Augen malt, da spürt er so diesen Wind of Change. Es kann anders werden. Es gibt ein anderes Leben als das hier am Schweinetrog. Es gibt mehr als das, was ich hier habe. Es gibt ein Zuhause, wo ich hingehöre. Es gibt ein Leben in der Gegenwart Gottes. Und diese Überzeugung, dieser Glaube setzt in Bewegung, weil das Verlangen und die Sehnsucht nach diesem Meer stärker ist als das Festhalten am bisherigen. Und als er sich dann auf den Weg macht, dann wird seine Umkehr konkret. Erst jetzt ändert sich die Richtung. Er macht sich auf, nimmt seine Beine in die Hand und geht den ganzen Weg zurück. Jesus hat immer wieder Menschen aufgefordert, die Richtung zu ändern, umzukehren. Und viele Menschen haben das seitdem getan. Viele gerade auch an diesem Punkt, als sie an einem ganz persönlichen Tiefpunkt waren. Manchmal sagen wir Bekehrung dazu, Bekehrung, Umkehrung. Und diese drei Schritte gehören zu diesem Weg. Erweckung, Aufwachen, Buße, Bekennen, Bekehrung. Das sind Schritte auf dem Weg zu Gott. Damals in dieser Geschichte, zur Zeit Jesu und heute. An welcher Stelle stehst du? Vielleicht zwischen diesen beiden Bildern. Wenn Menschen ahnen, dass Gott ihnen all das geben kann, wonach sie sich innerlich schon immer gesehnt haben, dann spüren sie diese Hoffnung, diese Aufbruchshoffnung, diese Sehnsucht nach mehr, dieser Wunsch nach Hause zu kommen. Und gleichzeitig stellt sich eine Frage, vielleicht auch hier mit dem verlorenen Sohn, was wird der Vater sagen? Wie wird er reagieren, wenn ich einfach so komme? Mit nichts außer meinen Lumpen, meiner verbockten Vergangenheit, meinem beladenen Gewissen und einem großen Vertrauen. Wie reagiert dein himmlischer Vater, wenn du ihm sagst, Gott, Vater, ich bin weit weg von dir. Aber ich sehne mich wieder nach deiner Nähe. Ich möchte deine Stimme wieder hören, so wie früher. Ob es wieder so werden kann, so wie damals, als ich nahe bei dir war? Vater, ich wünsche mir wieder eine tiefe Beziehung zu dir. Das, was dir wichtig ist, soll auch mir wieder wichtig sein. Du sollst wieder meine erste Freude früh am Morgen sein. Und der letzte der Gedanken vor der Nacht. Und wenn einer von dir Gutes sagt, will ich mich wieder freuen. Und es soll mir wehtun, wenn man dich verlacht. Nimmst du mich noch einmal an? Ich kann dir sagen, wie dein himmlischer Vater reagiert. Ich kann es, weil Jesus es beschrieben hat und weil wir das Ende der Geschichte kennen. Gott legt sich hier fest. Als erstes fällt er dir um den Hals. Er lacht. Und vielleicht weint er vor Freude. Er drückt dich an sich und freut sich, dass du wieder da bist. Du warst tot, jetzt bist du wieder lebendig. Du bist wieder zu Hause, freiwillig, nicht aus Druck. Und du wirst nicht für ihn arbeiten müssen, sondern er setzt dich wieder als sein Sohn, als seine Tochter ein. Du gehörst wieder zu seiner Familie. Kannst du das glauben, dass dir das gilt? Kannst du es sehen, dass Gottes Arme weit, weit offen sind für dich? Spürst du es in deinem Herzen, dass es mehr gibt als das, was du bisher kanntest und gelebt hast? Dann ist es Zeit, ins Vaterhaus zu laufen. Eine Geschichte, ein Bild, ein Weg. Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, wie du konkret in Gottes liebende Arme laufen kannst. Einerseits ist es ganz einfach, geh nach Hause, in dein Zimmer, knie dich vor Gott nieder und rede mit ihm. Bitte ihn um Vergebung, nimm ihn beim Wort und glaube, dass er dein liebender Vater ist. Das, was du ihm sagst, ist das, was aus deinem Herzen kommt. Wenn du Knieprobleme hast, du kannst dich auch hinstellen, deine Arme und Hände offen halten, erwartungsvoll Gott ausstrecken und dich ausstrecken zu ihm. Vielleicht lässt er dich seine Gegenwart und Liebe spüren, vielleicht auch nicht. Es kann aber auch sein, dass du nicht warten willst, bis du zu Hause bist. Wir werden auch jetzt und hier verschiedene Gelegenheiten geben, etwas auszudrücken. Zum einen werden wir gleich ein Lied hören und einen kleinen Film dazu sehen, der die Aussage über die Predigt nochmal zusammenfasst. In dieser Zeit kannst du mit Gott reden über das, was dich beschäftigt. Du kannst aufstehen dazu oder sitzen bleiben, du kannst zum Kreuz gehen, vielleicht hier hinter den Fotos, völlig frei. Wenn du mit jemand anders zusammen zu Gott kommen möchtest, kannst du gerne hier nach neben angehen. Es werden einfach auch Menschen dort sein und die einfach mit dir zu Gott kommen können. Die mit dir reden, die mit dir beten, Frauen und Männer. Und die beten mit dir so lange, wie du willst. Wir haben hier auch zwei Tische aufgebaut, einer hier, einer da in der Mitte. Da liegen Schokoladenherzen drauf. Du kannst dir gerne eins davon nehmen, wenn du symbolisch ausdrücken möchtest, ich nehme mir ein Herz und ich möchte dieses Herzensanliegen Gott sagen, Gott ausdrücken. Oder du möchtest etwas festmachen. Du kannst auch deinen Sitznachbarn bitten, dich richtig fest zu umarmen, damit du Gottes Liebe mal so richtig spürst. Vielleicht nicht bei jedem. Also, was du machst, das liegt ganz bei dir. Aber mach's nicht aus Druck, sondern nur, wenn es von Herzen kommt. Aber wenn du spürst, dass du in Gottes Arme laufen willst, dann lauf. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.